Ja, vor einer Woche war ja der Visionstag von dem Bund FEG und ich habe gedacht, ich werde das Thema aufnehmen, auch heute Morgen von diesem Visionstag mitten unter euch. Das Königreich Gottes ist mitten unter euch, Lukas 17, 20 bis 21. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr vom Reich Gottes, wenn ihr diesen Begriff hört, welche Assoziationen ihr dann habt. Ist das etwas Theologisches? Ist das etwas, über das man unendlich reden und diskutieren kann, was aber niemand so richtig versteht? Geht es beim Reich Gottes um etwas Zukünftiges oder geht es um etwas, was jetzt schon ist? Kommt es erst, wenn Jesus wiederkommt? Oder ist es eben schon hier, schon da? Wenn ja, wie und wo? Schaffen wir das Reich Gottes, wenn wir uns nur genug bemühen? Werden wir eine Welt des Friedens und des Wohlstandes schaffen mit anderen wohlgesinnten Menschen? Es gibt Leute, die in diese Richtung denken, wenn sie Reich Gottes hören. Werden die christlichen Kirchen eine nachhaltige Welt schaffen, die gerecht ist und in der alle Menschen glücklich werden können? Andere fragen sich, ob das Thema vielleicht überhaupt wichtig ist. Geht es mich was an? Wenn ja, was? Eines ist klar. Wir alle sehnen uns nach einer besseren Welt. Wir alle Menschen sehnen sich nach einer besseren Welt. Ich hätte jetzt fast etwas Böses gesagt. Sogar wir Wohlstandseuropäer, die wir es in vielem viel, viel besser haben als alle anderen Menschen auf der Welt. Uns geht es so gut und trotzdem sehnen sich die Menschen auch hier nach einer besseren Welt, weil sie merken, dass irgendetwas nicht stimmt. Wir Christen, wir, die wir Jesus nachfolgen, wir sehnen uns alle auch nach dem Reich Gottes. Wir sehnen uns nach seiner Vollendung. Wir sehnen uns danach, dass Jesus wiederkommt. Und dass Jesus alles neu macht. Wir wollen heute einmal nachdenken über dieses Thema Reich Gottes. Und vor allem zu dieser Aussage, die Jesus getroffen hat, wo er eben sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ich möchte euch dazu lesen, was eben in Lukas Kapitel 17, Vers 20 bis 21 steht. Da heißt es folgendes, die Pharisäer fragten Jesus, wann das Reich Gottes komme. Darauf antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es, oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und ich möchte diese Verse, diese Aussage Jesu mit euch durchdenken mit drei Punkten. Erstens die Sehnsucht, zweitens noch nicht und drittens und doch schon. Zuerst die Sehnsucht. Wir haben es gerade in der Einleitung angedeutet. Wir Christen besonders, wir sehnen uns nach dem Reich Gottes, nach der Vollendung, oder? Wir merken auch als Nachfolger Jesu, auch wenn wir in eine wunderbare Gemeinde gehören, wenn wir Jesus nachfolgen, wir merken, es ist nicht perfekt, es fehlt vieles. Wir werden krank beispielsweise, wir müssen sterben irgendwann beispielsweise. Aber wir erleben auch in unseren Gemeinden, so schön sie sind, immer wieder Schwierigkeiten, Entmutigungen, Auseinandersetzungen. Manchmal passiert es, dass jemand, der uns ein Vorbild ist, vielleicht plötzlich fällt und ausschert, weggeht. Es passiert etwas Schlimmes in seinem Leben. Und dann fragen wir uns, wie ist das möglich? Und wir sehnen uns danach, dass die Erlösung vollendet wird. Wie ich es auch angedeutet habe, alle Menschen sehnen sich nach einer besseren Welt. Zu allen Zeiten seit dem Sündenfall versucht der Mensch, das Paradies wieder zu finden. Seit er ausgetrieben worden ist aus dem Paradies, versucht er es zu finden. Und in dieser Welt tut man das auf ganz unterschiedliche Weise, dieses Paradies suchen und zu hoffen, man könnte es finden. Und ich möchte zurückgehen ins erste Jahrhundert, aus den in die Zeit Jesu, aus dem dieser Text stammt, und einmal kurz zeigen, wie es damals war. Damals gab es Menschen im Römischen Reich, die geglaubt haben, durch militärische Macht, das Römische Reich hat sich mit der Armee ausgedehnt, mit militärischer Macht, könnte man ein Weltreich aufrichten. Und manche Römer hatten durchaus die Idee, dieses Weltreich unter ihrer militärischen Macht würde dann ein Friedensreich für die ganze Welt werden. Die Griechen, die waren noch etwas vor den Römern dran, die hatten das schon einmal probiert mit Alexander dem Großen. Die haben gemerkt, irgendwie militärisch klappt es nicht so richtig. Die haben ihre Macht wieder verloren und die haben dann versucht, die Griechen, gerade zur Zeit Jesu, haben sie versucht, mit Religion und Philosophie irgendwo dieses Friedensreich zu schaffen. Und eigentlich könnte man sagen, die Rezepte im ersten Jahrhundert eben durch Krieg oder durch Religion und Philosophie, durch Ideologie, könnte man dieses Paradies wieder schaffen, das man verloren hat. Das sind eigentlich Methoden, die Menschen seit der Austreibung aus dem Paradies bis heute eben im Grunde genommen anwenden. Bis heute denkt man vielleicht mit Krieg, mit Ausweitung von Macht oder vielleicht nur mit der richtigen Ideologie, mit den richtigen Philosophien und Religionen könnte man das verlorene Paradies wieder gewinnen. Gehen wir noch einmal zurück in die Zeit Jesu. Da gab es in Israel eine ganz kleine Gruppe von Menschen, die geglaubt haben, es kommt der Messias, und wenn der Messias kommt, dann kommt der Friedefürst. Sie haben das geglaubt aufgrund der Prophetie in Jesaja beispielsweise. Es waren nur ganz wenige. Da fallen mir Namen ein wie Zacharias oder Simeon oder Hanna. Oder Elisabeth oder Maria. Sie warteten auf den Tröster Israels, auf den Retter der Welt, auf den verheißenen Messias. Und er kam und sie erkannten ihn und sie dienten ihm. Eine kleine Gruppe. Daneben gab es die religiösen Führer in Israel damals. Da gab es die Sadduzäer. Die haben an nichts Übernatürliches geglaubt. Die haben geglaubt, mit geschickter Politik könnten sie ein freies jüdisches Reich schaffen. Und da waren die Pharisäer. Und die beschäftigen uns heute besonders. Die Pharisäer, sie waren sehr fromm. Sie waren sehr religiös. Sie bemühten sich ernsthaft in ihrer Religiosität. Sie hielten alle möglichen Gesetze ein. Die Gesetze des Alten Testaments, aber auch ganz viele Gesetze, die sie in ihrer Tradition über Jahrhunderte geschaffen hatten. Sie versuchten, diese Gesetze einzuhalten. Die Pharisäer waren die konservativen Traditionalisten, könnte man sagen. Sie nahmen ihren Glauben sehr ernst. Sie versuchten wenigstens nach außen ein frommes Leben zu führen. Sie waren überzeugt, das Königreich Gottes musste von Gott geschaffen werden. Das war eine gute Idee von den Pharisäern. Sie haben gedacht, es muss ein Messias kommen, der wird dieses Reich aufrichten. Aber sie hatten eine ganz falsche Vorstellung von diesem Reich. Sie haben gedacht, es kommt der Messias, der wirft die Römer raus, der wird die ganze Welt besiegen, diese feindlichen Mächte besiegen, und er wird ein irdisches Königreich aufrichten unter der Oberherrschaft Israels. Das haben sie sich vorgestellt. Und da war ja nun dieser Messias da. Oder einer, der behauptet hat mindestens, dieser Messias zu sein, Jesus. Und die Pharisäer, die sind herausgefordert worden. Die haben immer wieder überlegt, kann er es sein? Oder ist das nur ein Täuscher? Ist das der Messias oder ist er es nicht? Und sie haben ihn ständig versucht herauszufordern und zu prüfen. Sie haben von ihm verlangt, tu vor unseren Augen ein Wunder, dann glauben wir, dass du der Messias bist. Und er hat es nicht getan. Und sie haben ihn immer wieder herausgefordert in Gesprächen, manchmal sehr feindlichen Gesprächen, dann aber wieder mit interessierten Gesprächen. Manche sind heimlich zu ihm gekommen und haben ernsthafte geistliche Fragen gestellt, wie beispielsweise Nikodemus. Ganz zum Schluss haben sie dann gesehen, wie dieser Messias, der ist eben wo sie eben unsicher waren, ist es der Messias oder nicht, wie dieser, der von sich gesagt hat, er ist der Sohn Gottes, wie der an ein Kreuz gehängt wurde. Und dort am Kreuz haben sie zum letzten Mal versucht, ihn zu provozieren, haben gesagt, wenn du wirklich der Messias bist, dann steig herab und dann richte endlich dieses Friedensreich auf. Und Jesus ist am Kreuz geblieben. Sie hatten eine ganz falsche Vorstellung vom Messias. Für sie war es unmöglich, dass ein Messias, der Messias an einem Kreuz stirbt. Sie haben nichts wirklich verstanden. Aber sie waren beispielsweise eben mit dieser Frage ständig beschäftigt, wann kommt das Reich Gottes? Und an dieser Stelle, wo wir da stehen, wenn wir Lukas 17 lesen, da kommen sie zu Jesus und da fragen sie Jesus, wann kommt das Reich Gottes? Wann kommt das Reich Gottes? Wie gesagt, das ist eine Frage, die eigentlich auch uns interessiert. Übrigens, es hat durch die ganze Kirchengeschichte hindurch immer wieder Leute gegeben, die diese Frage extrem gestellt haben und dann versucht haben zu berechnen, wann Jesus wiederkommt. Wann kommt das Reich Gottes? Wir sehnen uns nach der Vollendung der Erlösung. Wir sehnen uns danach, dass Jesus wiederkommt, dass wir nicht sterben müssen, dass er wiederkommt und uns entrückt und zu sich nimmt. Wir sehnen uns danach, dass diese ungerechte Welt, dass dieses Böse, diese Versuchungen, diese Verführungen endlich ein Ende haben und dass Jesus einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Wann wird das sein? Wann kommt Jesus wieder? Diese Frage beschäftigt auch uns. Wann kommt das Reich Gottes? Und das führt uns zum Zweiten. Noch nicht. Es ist schon erstaunlich, was Jesus den Pharisäern antwortet. Sie fragen, wann kommt das Reich Gottes? Und er antwortet ihnen und sagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Das ist eine interessante Antwort. Hier steht im Griechischen für beobachten ein Wort, was die Pharisäer sehr gut verstanden haben. Dieses Wort bedeutet eigentlich, dass man eben religiösen Erfolg beobachtet. Religiösen Erfolg beobachten. Religiöse Observant. Also religiösen Erfolg beobachten, das haben die Pharisäer ständig gemacht. Oder die haben so quasi eben wie durch das Fernglas hindurch, haben sie ständig geschaut, halten die Leute die Gesetze? Sind sie ganz fromm? Haben ständig beobachtet, ob die Religion erfolgreich ist. Und je mehr Leute das mindestens gegen außen alle Gesetze versucht haben einzuhalten, haben die Pharisäer gedacht, das ist Erfolg. Es bessert sich. Und sie haben versucht, diesen äußeren Erfolg zu messen. Und wie ich das gelesen habe, darüber nachgedacht habe, die Pharisäer wollten das Reich Gottes beobachten können, ob es erfolgreich kommt, auf ihre, in ihrer Weise, wie sie sich das vorgestellt haben. Da habe ich mir so gedacht, ist das bei uns nicht auch ein bisschen so? Ist das nicht vielleicht sogar bei mir ein bisschen so? Oder ich bin ein Missionar. Was muss ich? Ich muss Erfolg haben. Und ich muss Erfolg nachweisen können. Ich komme jedes Jahr in die Schweiz. Berichte, oder? Und wenn ich jetzt seit 33 Jahren jedes Jahr kommen würde und sagen würde, ihr wisst ja Leute, es läuft nichts. Niemand bekehrt sich. Keine Gemeinden. Ich bin einfach da, aber es ist nichts. Passiert gar nichts. Dann würden die Geschwister in der Schweiz mit der Zeit sagen, was macht er eigentlich da draußen? Warum zahlen wir so viel, dass er leben kann? Da passiert ja nichts. Wir beobachten nichts. Und irgendwo habe ich den Eindruck manchmal, wir stehen so unter, auch, ich übertreibe ein bisschen, oder? Aber wir stehen irgendwo unter einem gewissen Erfolg, so ich muss einen gewissen Erfolg nachweisen können, sonst wird das auf Dauer mühsam, oder? Und dann denke ich manchmal, ist das nicht auch so ein bisschen unter den Gemeinden? Vielleicht gerade auch in der Schweiz, oder wo so viele Gemeinden so nah beieinander sind. Das ist die FEG Frätikon, und das ist FEG Wallisellen und Kloten und dann kommen noch viele andere dazu und wie die alle heißen, oder? Und manche wachsen wie verrückt und da denkt man, da vergleicht man dann und sagt, boah, die Gemeinde wächst viel. Was ist mit uns? Und dann nachher schaut man vielleicht im Fernsehen oder in einem amerikanischen Fernsehprediger, der in einer riesigen Glaskathedrale seine Predigten hält vor zigtausende von Menschen und denken, Mensch, wie klein sind unsere Gemeinden, oder? Wo ist bei uns der Erfolg, oder? Fragt man sich, wo ist dann bei uns der Erfolg? Und dann vergleicht man die Pastoren, oder? Da gibt es erfolgreiche Pastoren und dann gibt es vielleicht scheinbar, dann beobachtet man, oder? Welcher Pastor ist jetzt richtig erfolgreich und wenn man den Erfolgreichen, dann will man ihn berufen. Wenn nur der bei uns wäre, dann würde alles gewaltig werden in unserer Gemeinde. Erfolgsdenken, oder so wie die Pharisäer, beobachten, wie das Reich Gottes eben scheinbar wächst. Aber dann kommen auch die Krisen. Und jede Gemeinde, wenn sie ehrlich ist, muss zugeben, wir gehen immer wieder durch Krisen. Dann kommt plötzlich der Erfolg ins Wanken, da ist man vielleicht ein paar Jahre toll unterwegs. Und plötzlich eine Krise. Und dann kommt man in Zweifel. Warum lässt der Herr solche Krisen zu? Solche Niederlagen? Warum darf es im Reich Gottes solche Krisen geben? Gemeinden spalten sich. Manchmal geht eine Gemeinde unter. Sie verschwindet überhaupt. Wo ist dann das Reich Gottes? Dann bekommen wir plötzlich Zweifel. Wenn es schwer wird, wenn es Niederlagen gibt, wenn wir so beobachten und dann sagen, oh, da geht eine Gemeinde zugrunde. Was ist dann mit dem Reich Gottes? Laodicea. Wenn wir in die Sendschreiben schauen, Laodicea war eine Gemeinde, die gesagt hat, bei uns passt alles, wir sind reich, so super, oder? Und Jesus sagt, innerlich ist gar nichts da. Gegen außen, was man so sehen kann, ist es super, aber innerlich ist gar nichts da. Und wenn ihr nicht umkehrt, geht ihr unter. Und Laodicea ist untergegangen. Oder heute, da wo Laodicea einmal war, diese Gemeinde, die so, wenn man mit Pharisäeraugen geschaut hat, die so super war, die ist schon längst verschwunden. Was ist mit dem Reich Gottes, wenn eine Gemeinde verschwindet? Aber dann kommt ja noch etwas dazu, dann kommt auch unser persönliches Leben, oder? Dann, wir denken, wir gehören zum Reich Gottes, gehören wir auch? Aber wenn wir dann mit Pharisäeraugen auf uns selber schauen und sehen, oh, jetzt habe ich schon wieder gesündigt. Gegen außen, niemand hat es gemerkt, aber ich weiß, es ist falsch, ich habe etwas Schreckliches getan. Die Gedanken waren nicht richtig, meine Sehnsüchte waren falsch. Ich bin schon wieder gefallen in diesem Buch, schon wieder meine Frau so richtig angeschrien. Sollte ich doch nicht als Christ, ich sollte sanftmütig und demütig sein. Und alle unsere persönlichen Schwachheiten, wo wir dann plötzlich sagen, ja, was ist jetzt mit dem Reich Gottes, wenn ich so mein Leben beobachte, was ist mit mir? Ich bin so schwach. Die Pharisäer dachten, dass man das Reich Gottes beobachten kann, dass man den religiösen Erfolg sehen wird und messen kann. Das dachten, wie ich eben schon angedeutet habe, auch Christen. Das dachte übrigens durch die Jahrhunderte hindurch die Kirche. Darum hat die Kirche, haben die großen Kirchen, wir leben in einem katholischen Land, da kann Folgendes passieren, wenn du in einem katholischen Land lebst. Da fährst du in ein Bergtal und denkst, ich gehe ein bisschen wandern. Und du denkst, es hat Ställe und Kühe und kleine Ortschaften, liebliche. Und da kommst du in ein Bergtal und da steht so eine Kathedrale da. So, da, das ist so in einem Bergtal. Da wohnen 1500 Menschen. Aber die Kathedrale ist riesig, oder? Riesig. Da haben hunderte von Menschen hätten Platz in dieser Kathedrale. Die steht mitten in den Bergen. Und das ist so ein Zeichen dafür, oder wie man gedacht hat, vor ein paar hundert Jahren hat man gedacht, wenn es uns gelingt, so eine Riesenkathedrale in ein Bergdorf zu stellen, dann wird sichtbar, da ist das Reich Gottes. Sichtbar an der Kathedrale, oder? Diese Gedanken, die stecken in uns auch drinnen. Es ist auch uns Freikirchen nicht ganz fern, oder? Wir bauen auch schöne Gebäude. Nichts gegen ein schönes, zweckmäßiges Gebäude. Das ist ganz wichtig, total wichtig. Ich habe gar nichts dagegen. Aber der Weg ist nicht weit, dass man dann das schöne Gebäude hat oder die schönen Lokalitäten und denkt, jetzt ist das Reich Gottes. Schaut mal, was wir für große Räume haben, wie schön es bei uns ist. Es ist gut, dass wir das haben, aber das ist nicht, längst nicht alles. Es kann sein, dass wir ein wunderbares Gebäude haben, aber kein geistliches Leben. Es ist nicht so sehr, und dann wenn wir was ganz Schönes haben hier in der Schweiz oder für 500 Personen, dann nachher hören wir plötzlich, dass der Bill Heibel Platz für 20.000 hat. Oder? Und dann denke ich, was ist los mit uns, 500 Personen? Wir haben noch keine 20.000, oder? Irgendwas stimmt nicht, denken wir dann. Und es ist falsch, wenn wir so denken. Jesus sagt, das Reich Gottes kann man nicht einfach so äußerlich beobachten. Und irgendwo spüren wir uns das alle in unserem Bemühen um Gemeinde, um Evangelisation und Mission. Es gibt ein noch nicht. Das spüre ich auch nach 33 Jahren Missionsarbeit, wird mir das immer wieder deutlich. Es gibt Erfolg. Es gibt Segen. Gott schenkt Wachstum. Aber es gibt doch auch so viele persönliche Niederlagen. So viel Misserfolg. So viel Schwachheit. So viel persönliche Schwachheit. Irgendwie spüre ich ein noch nicht. Jesus sagt den Pharisäern knallhart, man wird nicht sagen können, siehe, hier ist es oder es ist dort. Irgendwie schließt Jesus das menschlich Machbare und das menschliche Erfolgsdenken, das schließt er aus. Das Königreich Gottes ist nicht menschlich messbar und vor allem nicht menschlich machbar. Das ist ernüchternd für das Erfolgsdenken, das uns alle prägt, oder? Das ist ja nicht nur im Reich Gottes so, das Erfolgsdenken prägt uns ja in der Gesellschaft. Eine Firma muss ständig wachsen, die Bilanzen müssen ständig besser werden, sonst ist die Firma nichts wert. Wir haben ständig dieses Erfolgsdenken. Aber das Königreich Gottes ist nicht messbar, nicht menschlich machbar. Das ist ernüchternd für das Erfolgsdenken, aber ich denke, es ist ermutigend für uns, wenn wir auf unsere Schwachheiten schauen. Wenn ich auf meine Schwachheiten schaue, bin ich ermutigt dadurch, dass Jesus sagt, hey, das Reich Gottes ist doch nicht messbar. Wieso bist du so entmutigt? Weil es äußerlich nichts gibt, was dir gefällt? Man kann nicht sagen, hier ist eine wunderbare, starke, große Gemeinde, da sind Glaubenshelden und da drüben sind Versager und Schwache, die nichts zusammenbringen. Das kann man nur so nicht sagen, es ist nicht so einfach. Es gibt ein noch nicht. Und jetzt könnte man sagen, ja, wenn es so viel noch nicht gibt, ist dann das Reich Gottes überhaupt da? Ist es wichtig? Wie ist es da? Und das führt uns zum letzten und doch schon. Jesus provoziert die Pharisäer jetzt gewaltig. Er sagt zu ihnen, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Jetzt gibt es vielleicht einige von euch, die eine ältere Luther-Übersetzung verwenden und da steht dann, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Das ist sicher falsch. Das hat Luther sicher, ich weiß nicht, warum er es so übersetzt hat, aber das ist sicher nicht richtig übersetzt. Jesus hat nicht zu den Pharisäern, die ja eigentlich feindlich ihm gegenüberstanden, gesagt, das Reich Gottes ist in euch. Das wäre absurd. Das Reich Gottes war nicht in den Pharisäern, sondern Jesus hat zu den Pharisäern gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was die Pharisäer gemacht haben. Die haben jetzt geschaut, ja wo, mitten unter uns, wo ist es? Wo? Wo ist das Königreich Gottes? Das Königreich Gottes ist dort, wo der König ist, das ist immer so. Das Königreich Gottes ist dort, wo der König ist. Wo war der König? Jesus ist der König. Er stand vor ihnen. Und er sagt, und seine Jünger waren da. Und Jesus sagt zu den Pharisäern, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ich bin der König. Und dann hat er seine Jünger da gehabt. Das ist mein Reich. Jesus ist der König, das hätten eigentlich auch die Pharisäer wissen müssen. In Jesaja Kapitel 9, in den Versen 5 bis 6, könnt ihr mal zu Hause nachlesen. Da wird ganz deutlich gesagt, dass der Messias, der kommen wird, als Kindlein. Doch trotzdem, dass er als Kindlein kommt, der Friedenskönig der Welt ist. Hat Jesaja schon voraus prophezeit. Jesus ist der verheißene Messias, er ist der verheißene König. Und wenn er in die Welt kommt, dann ist da, wo er ist, das Königreich Gottes. Das sagt Jesus den Pharisäern. Also, jetzt, um das klarzustellen, wie ist dieses Königreich Gottes oder wo ist dieses Königreich Gottes? Dieses Königreich Gottes ist dort, wo Jesus ist. Dieses Königreich Gottes ist so wie Jesus und die Jünger. Jesus hat nicht gegen die Römer gekämpft. Er hat sie nicht rausgeworfen. Im Gegenteil, er hat einen Terroristen, Simon, den Zeloten, zu sich gerufen und gesagt, werde mein Jünger. Das Reich Gottes ist bei mir. Nicht, wenn man die Römer rauswirft. Und er hat Fischer und andere Männer zu sich gerufen und hat gesagt, ihr seid Menschenfischer, mit euch baue ich mein Reich. Nicht mit Gewalt, sondern mit Buße und Umkehr. Mit Buße und Umkehr. Jesus hat nicht gegen die Römer gehetzt, sondern er hat angeleitet, Frieden zu bringen, Frieden zu stiften. Und er hat seinen Jüngern geboten, segnet die, die euch fluchen und die euch verfolgen. Da ist das Reich Gottes. Mit dieser Schar der schwachen Jünger hat Jesus sein Reich begonnen zu bauen. Also man muss sich das schon noch einmal vorstellen, oder? Das muss man sich wirklich vorstellen. Die Pharisäer stehen da und da sind die Jesus und die Jünger. Die Pharisäer stehen da und fragen, wo ist das Reich Gottes? Wann kommt das Reich Gottes? Und Jesus sagt, es ist hier, mitten unter euch. Er hat ihnen quasi gesagt, schaut mich an und meine Jünger. Da ist das Reich Gottes. Und was ich interessant finde ist, was haben die gesehen, wenn sie Jesus und die Jünger angeschaut haben, die Pharisäer? Die haben einen Wanderprediger gesehen, der gesagt hat einmal von sich selber, ich habe keinen Ort, wo ich mein Haupt hinlege. Also es war kein prunkvoller Messias, sondern das war ein ganz einfacher Mensch mit seinen Jüngern. Mensch und Gott gleichzeitig. Gott und Mensch. Mit seinen Jüngern. Und dann, wenn die Pharisäer die Jünger angeschaut haben, haben sie gedacht, kein einziger Theologe. Ah, Fischer und ein Zelot und einfache Männer. Das ist das Reich Gottes? Das war für sie schon eine enorme Provokation. Aber was hat diese Gruppe von Jesus und seinen Jüngern gekennzeichnet? Da gab es tiefe Liebe, Barmherzigkeit und Geduld. Diese Jünger waren zwar manchmal extrem schwach, die haben immer wieder beispielsweise gestritten, wer unter ihnen wohl der Größte sei. Ebenso typisch menschlich. Erfolg. Wer ist von uns der Erfolgreichste? Wer ist wirklich groß? Oder? Und Jesus hat immer wieder mit Liebe und Barmherzigkeit seine Jünger auf die Spur gebracht. Er hat sie geliebt. Und wenn sie gefallen sind, durften sie wieder aufstehen. Sie hatten immer wieder eine neue Chance. Sie durften schwach sein und ihnen ist aufgeholfen worden. Sie mussten keine Helden sein. Wo ist das Reich Gottes? Jesus und die Jünger sind gemeint, wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und das macht mir Mut. Es wird nicht einfach mein Erfolg gemessen als Christ. Ich werde nicht an meiner Religiosität gemessen. Es kommt nicht so sehr auf die äußere Form an. Ich werde nicht beobachtet, ob ich stark bin und alles perfekt und noch perfekter mache. Ob ich ein Glaubensheld werde. Und einer, der nie schwach ist und nie fällt, das sind nicht die Kriterien des Reiches Gottes. Die Kriterien des Reiches Gottes sind andere. Da, wo Jesus ist, da ist das Reich Gottes. Das ist das Entscheidende, die Nähe zu Jesus, die Gemeinschaft mit ihm und die Arbeit mit ihm. Man könnte sagen, für uns jetzt modern gesagt, für uns ausgedrückt, wo ist das Reich Gottes heute? Es ist dort, wo Jesus ist mit seiner Gemeinde. Und es hängt davon ab, dass diese Gemeinde mit Jesus verbunden ist. Oder es gibt ja eben auch, das habe ich angedeutet, ist Laodicea. Oder es gibt Gemeinden, die entfernen sich von Jesus. Oder? Die machen sich unabhängig, autonom, die werden reich. Und brauchen gar nichts, so wie es in der Offenbarung ist. Ich brauche nichts, ich bin reich, ich bin satt. Weg von Jesus. Da ist das Reich Gottes nicht. Und dann gibt es vielleicht die armselige Gemeinde. Sardes oder die, aber die bei Jesus ist. Da ist das Reich Gottes. Die Nähe zu Jesus ist das Entscheidende. Und das ist auch tröstlich. Wenn die Gemeinde eine Krise hat, wenn irgendjemand eine Krise hat, geht das Reich Gottes nicht einfach unter. Das Reich Gottes ist da, wenn wir bei Jesus bleiben und wenn wir bei Jesus sind. Auch dann, wenn wir schwach sind, ist das Reich Gottes da, wenn wir bei Jesus sind. Jesus hilft uns wieder auf. Das Reich Gottes ist bei Jesus und seinen Jüngern. Und das bringt Paulus beispielsweise zum Ausdruck, wie das ist, wenn er von der Frucht des Geistes redet. Unter uns, die wir Jesus, bei Jesus sind, ist die Frucht des Geistes wirksam. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das kennzeichnet das Reich Gottes. Nicht das Äußere, was man vielleicht beobachten kann mit dem Fernglas, sondern die Frucht, die Gott, Jesus wirkt, wenn wir nahe bei ihm sind. Wenn wir Liebe und Vergebung und Barmherzigkeit leben und empfangen. Wenn wir miteinander in einer Weise der Wertschätzung und Liebe umgehen, so wie Jesus seine Jünger wertgeschätzt und geliebt hat. Jesus hat seine Jünger nicht ständig kritisiert. Er hat sie geliebt, er hat sie getragen. Er hat ihnen seine Barmherzigkeit geschenkt. Das prägt uns, wenn wir nahe bei Jesus sind. Aber es gibt auch einen Auftrag, wenn wir natürlich nahe bei Jesus sind. Nach der Auferstehung, Johannes 20, 21 lesen wir, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Jesus hat eine Sendung in dieser Welt. Und seine Jünger sollen an dieser Sendung mitarbeiten, diese Sendung übernehmen, wenn er nicht mehr da ist. Mit ihm, wenn er in Form seines Geistes zurückkommt, mit ihm diese Sendung leben. Diese Sendung ist das Evangelium. Jesus ist in diese Welt gekommen, um am Kreuz von Golgatha für die Schuld der Welt, für unsere Schuld, für deine und meine Schuld zu sterben. Das Evangelium, die frohe Botschaft von der Vergebung der Sünden und der Möglichkeit, erlöst zu werden. Das wäre übrigens, glaube ich, auch das, was die Menschen in der Welt eigentlich zutiefst ersehnen. Oder wenn sie sich eine bessere Welt ersehnen, die Menschen um uns herum, dann ersehnen sie sich eigentlich zutiefst drinnen Befreiung von ihrer Schuld, Erlösung, Frieden. Frieden mit Gott. Das ersehnt sich eigentlich jeder Mensch. Und Jesus ist gekommen, um mit dieser Sendung, das Evangelium ist seine Sendung, die Botschaft von der Erlösung und vom ewigen Leben. Und unsere Sendung ist, dass wir das in Alltag umsetzen, dass wir das leben, dass wir das Evangelium leben, diese Botschaft von der Befreiung von Schuld und Sünde leben und umsetzen in unserem Alltag, zu Hause, in der Familie, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in all unseren Freundschaften und Beziehungen. Da ist das Reich Gottes. Wenn ich meiner Frau sagen kann, ich vergebe dir, ich liebe dich, dann ist das Reich Gottes. Wenn ich in der Gemeinde mit jemandem, den ich nicht mag, Frieden schließen kann, das ist Reich Gottes. Wenn wir einander wertschätzen und tragen durch Höhen und Tiefen, das ist Evangelium. Wenn wir einander vergeben, da ist das Reich Gottes. Wenn wir unseren Nachbarn lieben, auch dann, wenn der Baum zu nahe an die Grundgrenze gepflanzt ist. Und wir trotzdem, wenn wir in einer Wohnung leben, wenn wir, auch wenn es mal laut ist in der Nachbarswohnung, wenn wir nicht gerade mit vollglühendem Zorn beim Nachbarn klingeln und sagen, jetzt gibt's mal endlich eine Ruhe, sondern wenn wir den Nachbarn lieben können, auch wenn es nicht ganz so passt, wie es für uns okay wäre. Das Evangelium, die Botschaft von der Barmherzigkeit und der Vergebung, das ist das, was wir leben sollen, dass andere Menschen Jesus finden und diese Botschaft annehmen können, befreit werden und auch so leben können. Es wird auch natürlich das Reich Gottes einmal äußerlich sichtbar, denn wenn Jesus wiederkommt, wenn man weiterliest in Lukas 17, dann redet Jesus von dem. Er wird plötzlich wiederkommen und er wird ein neues, ein großes schaffen, es wird das Reich Gottes einmal äußerlich sichtbar in einer neuen Schöpfung. Und in einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Das wird schon kommen. Dann, wenn es heißt, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Gott sein. Und es wird kein Leid und kein Geschrei, kein Kriegsgeschrei, keine Versuchung zur Sünde, keine Lüge mehr geben, keine Schwachheit, keinen Tod mehr geben. Wenn er alle unsere Tränen abwischen wird von unseren Augen, dann wird dieses Reich Gottes einmal sichtbar aufgerichtet sein, wenn es eine ungebrochene Gemeinschaft geben wird mit dem Schöpfer. Jetzt ist dieses Reich Gottes schon da, mitten unter uns, aber nicht mit äußerlichen Kriterien messbar, nicht mit Erfolgskriterien messbar. Dieses Reich Gottes ist da, wo Jesus ist und seine Gemeinde und wo die Gemeinde bei Jesus das Evangelium lebt, das sie geschenkt bekommen hat von ihrem Herrn und Erlöser. Da ist das Reich Gottes in Ephretikon. Amen. Ich möchte beten.